Der Friede Gottes, die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ja, liebe Gemeinde, wir haben heute ein altes Lied und einen ganz alten Text, der uns durch diesen Gottesdienst begleitet beim Thema Gebet. Und das hat seinen Grund, weil wir nicht die Ersten sind, die sich die Frage stellen, wie können wir mit unserem Gott in Kontakt kommen? Weil wir nicht die Ersten sind, die zu Gott rufen mit dem, was in ihrem Leben Thema ist. Wir stehen in einer langen Tradition und das ist gut so, weil wir auch leben von den guten, segensreichen, tragenden Erfahrungen, die unsere Vorfahren gemacht haben. Das Gebet in der Lesung eben von Daniel, das steht im Buch Daniel und wird dort verortet in das Jahr 537 vor Christus. Das ist da ganz genau angegeben, wann Daniel so gebetet hat. Warum? Weil das ein besonderes Jahr war. Die Israeliten und Daniel eben auch waren im babylonischen Exil seit langer Zeit schon, seit etwa 70 Jahren. Und nun hatte sich etwas verändert in der weltpolitischen Lage. Die Babylonier waren besiegt worden von den Persern. Und im Jahr 537 gab es den sogenannten Kyros-Erlass. Kyros, der persische König, hatte eine andere Politik mit den unterworfenen Völkern, als es die Babylonier hatten. Kyros hat gesagt, die Leute sollen ruhig zu Hause bleiben und da soll es ihnen möglichst gut gehen, denn wenn es denen gut geht, dann kann ich gute Steuern einnehmen. Das war so der Hintergrund. Und so war die Erlaubnis erteilt worden, dass die Israeliten, die im Exil sind, nach Hause zurückkehren dürfen. Es war also eine politische Zeitenwende für das Volk Israel und man wusste noch nicht so genau, worauf läuft das jetzt hin. Denn Jerusalem lag verödet seit vielen Jahren und Jahrzehnten da. In dieser Gemengelage betet Daniel. Ich will jetzt gar nicht auf die Zusammenhänge des Daniel-Buchs näher eingehen, sondern lieber mit euch und Ihnen gemeinsam dieses Gebet ein bisschen anschauen und darauf schauen, was können wir darin finden, was uns helfen kann bei unserer eigenen Frage, wie beten wir denn? Und das allererste, was ich dazu sagen möchte, ist, nicht die Frage, wie du betest, ist entscheidend, sondern das. Dass wir im Gespräch sind, in Kontakt sind, in Beziehung mit unserem Gott. Das ist das Allerwichtigste am Thema Gebet. Und was wir vor ihn bringen und in welcher Form, das kommt erst danach. Weil manches Gebet ganz ungefiltert, ganz unüberlegt, ganz ungeschönt aus uns herausbrechen mag und trotzdem echtes, gutes, wichtiges Gebet ist, weil wir mit Gott reden. Also das ist das Erste. Bitte mitnehmen, mit nach Hause für das eigene Gebetsleben. Nicht wie, sondern dass ich mit Gott rede, ist entscheidend. Und das kann man an dieser Stelle auch herauslesen, wie das Ganze beginnt. Da heißt es ganz zu Beginn, ich betete zum Herrn, meinem Gott. Und das zieht sich durch diesen Text und nicht nur durch diesen. Der Herr, mein Gott. Das ist eine andere Formulierung, als zu sagen, ich betete zu Gott oder zu einem höheren Wesen oder zum Schicksal oder zu den Göttern oder was immer. Nein, zum Herrn und da, wo hier mit Herr übersetzt wird, steht ursprünglich der Gottesname. Also Daniel weiß genau, zu wem er da betet. Und er setzt sich in Beziehung mit Gott. Es ist eben sein Gott. So wie auch im Vater unser. Als Jesus seinen Jüngern sagt, so sollt ihr beten. da beginnt das Ganze mit dem Vater unser. Und diese Anrede Gottes ist eben nicht eine unpersönliche Gattungsbezeichnung. Gott, wir rufen zu dir. Sondern es ist der unser Vater. Spüren Sie den Unterschied? Und dieser Unterschied ist nicht belanglos, weil es das Wesen, den Kern von Gebet berührt. Gebet ist gelebte Beziehung mit Gott. Und wenn wir beten, dann ist das nicht, dass wir eine höhere Macht anflehen, wenn es mal Probleme gibt, sondern eigentlich ist Gebet das Leben, das Pflegen von Beziehung. Und wer Beziehungen pflegt und lebt, alle, die in Beziehungen leben oder gelebt haben, wissen das. Kommunikation, miteinander reden, einander erzählen, was vor sich geht, um einen rum und in einem selber, das ist das, was Beziehungen reich und gut und tragfähig macht und auch belastbar in Krisen. Wenn man nicht miteinander redet, wenn man sich ignoriert, und am Frühstückstisch nur noch mit der Zeitung vorm Gesicht sitzt, dann gehen Beziehungen kaputt und können das, was sie an Reichtum für unser Leben haben, nicht entfalten. Und so ist das auch in der Beziehung mit Gott. Also hören wir das. Mein Gott ist die Anrede. Unser Vater ist die Anrede. Und Daniel weiß, wer dieser Gott ist, weil er eben die Beziehung zu ihm lebt und pflegt, weil er schon viele, viele Jahre ihn kennt und immer mehr kennt. Natürlich stimmt es, dass wir Gott nie verstehen und ganz kennen können. Natürlich ist Gott immer größer als alles, was wir von ihm denken und immer reicher als alles, was wir ihm zutrauen. Und trotzdem können wir Gott kennen. Lernen im Laufe unseres Lebens, wenn wir mit ihm in Kontakt sind und ihn hineinholen in unser Leben. Und eines, was Daniel sagt über Gott, ist, er ist ein furchterregender Gott. Das würden wir am liebsten daraus streichen. Aber weil Daniel mit Gott lebt, weiß er, dass der Gott, zu dem er betet, nicht das liebe, harmlose alte Väterchen ist, dem die Dinge weitgehend entgleiten, sondern dass er der Herr der Geschichte ist und ernst zu nehmen ist. Wenn wir von, über und vor allem mit Gott reden, sollten wir das auch nicht vergessen. Unser Gott ist ernst zu nehmen. Und die Beziehung zu ihm ist nicht ein nettes Extra in unserem Leben, sondern die Grundlage für gelingendes Leben überhaupt. Können wir das in unser Gottesbild mit aufnehmen, ohne dass wir ein verzerrtes Gottesbild von dem, das ist ja auch nicht richtig, von dem zornigen Tyrannen, der jede Verfehlung sofort sieht und vor allem sofort ahndet und bestraft. Das ist nicht damit gemeint. Aber kannst du das hören? Dass Gott als dein Gegenüber, dein Schöpfer, als der, der dich zu seinem Bilde geschaffen hat, dass er ernst zu nehmen ist? Im tiefsten Sinne dieses Wortes? Daniel weiß aber auch, dass Gott nicht einfach nur furchterregend ist, sondern er sagt auch, du bist voller Gnade, du schenkst Gnade. Das ist dein Wesen und deswegen komme ich zu dir. Nehmen wir das als erstes mit. Der gnädige, liebende Gott, der deswegen, weil er gnädig und liebevoll ist, nicht harmlos ist. Der gnädige und liebende Gott will dein Gott sein. Und in Beziehung zu dir dein Leben teilen. So beginnt da Daniel sein Gebet und dann kommt etwas besonders Charakteristisches für dieses Gebet, nämlich er bekennt darin seine Schuld und die Schuld seiner Vorfahren. Ein sogenanntes Bußgebet in der alten Sprache. Buße tun heißt so viel wie erkennen, dass man auf dem falschen Weg unterwegs war und umkehren. Und es ist erstaunlich, dass David hier so betet, dass er sagt, nicht, oh, die Israeliten, die waren so schlimm, meine Vorfahren, was die alles verbrochen haben und deswegen sind wir ins Exil geraten. Nein, er spricht, wir. Er sagt, wir haben Sünden begangen. Wir haben Unrecht getan. Wir sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Er stellt sich damit hinein. Ich glaube, dass es klug ist, wenn wir davon lernen, wie David hier betet. Das erste ist nämlich, dass wir uns bewusst machen, dass wir vor Gott nicht einfach so kommen, als diejenigen, die Forderungen stellen, sondern dass es da Dinge in unserem persönlichen Leben und für uns als Gemeinschaft gibt, die nicht gut sind, die wir verbockt haben, wo wir Falsches getan haben, wo wir Schuld tragen. Und dass wir uns trauen, das zuzugeben. Ich denke das immer wieder, nicht nur manchmal, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir immer aufeinander zeigen und sagen, die anderen, die sind falsch. Wo es uns wahnsinnig leicht fällt, andere anzuklagen und ihnen ihre Verfehlungen vorzuhalten. Und selbst wenn das stimmt, was wir ihnen da vorhalten, es ist nicht richtig, nicht gesund, immer nur mit dem Finger auf die anderen zu zeigen und das eigene zu vergessen. Wenn wir lernen würden, unseren eigenen Anteil an den Problemen, die da sind, in Gesellschaft und Kirche und auch im ganz Persönlichen, ernsthaft zu sehen und uns trauen würden, uns dazu zu bekennen, wäre, glaube ich, ganz viel gewonnen. Daniel tut das, er sagt wir, er zeigt nicht einfach nur auf andere. Wir selbst und auch unsere Väter und Mütter, müsste man ergänzen, aus heutiger Zeit, die nicht mehr so patriarchal geprägt ist wie damals. Und was er damit tut, ist, er bringt sich in Verbindung mit den Generationen, die vor ihm waren. Ich finde das einen schönen Gedanken. In den letzten Tagen habe ich immer wieder gelesen von diesem Thema die jungen Menschen und die Alten. Ein Wort ist mir in Erinnerung geblieben, da hieß es in einem Artikel in einer Zeitung, wir leben in einer Rentokratie. Gemeint war, die Alten, die Rentnerinnen und Rentner sind die, deren Bedürfnisse immer ernst genommen werden und die Jugend wird vergessen. Lassen wir mal dahingestellt, ob das stimmt. Ich glaube, was stimmt, ist, dass wir zusammengehören, die Jungen und die Alten. Und dass wir überall da, wo wir das verstehen und begreifen und danach leben, etwas gewinnen. Dass wir da, wo junge Menschen für die älteren Generationen Verantwortung übernehmen und auch Solidarität zeigen, wie wir es in diesen Monaten wirklich erleben, dass wir das schätzen lernen. Dass wir aber auch nicht anfangen, die Generationen gegeneinander auszuspielen. Weil wahrscheinlich immer jeder von sich selber denkt, ich bin derjenige, an den, für den am wenigsten getan wird. Daniel sieht das zusammen und er ist ehrlich, er bekennt die Schuld. Er kann das tun, weil er auf Gottes Güte vertraut. Und ich glaube, das brauchen wir, dass wir dieses tiefe Vertrauen darin haben, dass Gott unsere Schuld hören will. Nicht um uns zu sagen, siehst du, habe ich immer schon gewusst, du bist schlecht. Sondern er will unsere Schuld hören, er will dieses Bekenntnis der Schuld hören, damit er uns vergeben kann, damit er uns davon frei machen kann, denn er ist voller Güte. Dieses Vertrauen brauchen wir. und dass wir uns so schwer tun, voreinander zuzugeben, ich habe was falsch gemacht, liegt, glaube ich, oft daran, dass wir die Erfahrung gemacht haben, dass wir niedergemacht werden, wenn wir das tun. Wir haben die Chance, das anders zu machen. Wir haben Unrecht getan, wir sind gottlos gewesen, so sagt Daniel. Gottlos heißt, wir haben unser Leben ohne dich, Gott, geführt. Wir haben dich nicht einbezogen, wir haben dich nicht ins Kalkül genommen. Wir haben an dir vorbeigelebt und deswegen sind wir abtrünnig geworden. Ach, wie oft tun wir das in unserem Alltag und vor allem als Gesellschaft, an Gott vorbeileben, ihn nicht ernst nehmen, seine guten Ordnungen nicht zu befragen, wie können wir in unserer Zeit das umsetzen. Es ist gut und heilsam, seine Schuld vor Gott zu bekennen. Aber das ist nicht alles. Das Gebet läuft natürlich zu auf die Bitte, ach Herr, das, was sich da am Horizont abzeichnet, wenn es eine Chance ist, dass wir Israeliten nach Hause kommen, nach Jerusalem, ach Herr, schenk es doch. Lass es doch endlich wahr werden, wonach wir uns seit Generationen sehen. Und dann kommt das in der letzten Bitte dreimal, so ist es übersetzt, ach Herr, hör hin, ach Herr, vergib, ach Herr, hör doch aufmerksam zu und handle. Ich finde diese Übersetzung ganz schön, weil sie diese Dringlichkeit, das Flehen, das wirklich Gott anflehen so schön rüberbringt. Im Urtext steht hier Adonai und es heißt wieder mein Gott, dreimal. Und ihr kennt das vielleicht. Ihr habt eine große Not, eine große Sehnsucht, ein großes Anliegen. Und es braucht dieses immer wieder Flehen vor Gott. Ach Herr, hilf mir doch, hör mich doch, handle doch endlich. Nehmen wir uns Daniel als Beispiel dafür, dran zu bleiben. Wir dürfen so reden mit Gott und ihm unsere tiefsten, unsere innersten Nöte entgegenrufen, hör doch endlich, Herr. Ja, Gott ist kein Wunscherfüllungsautomat und so funktioniert Gebet nicht. Aber wo wir Beziehung mit unserem Gott leben, da wächst eine Basis, auf der wir so mit Gott reden können. Denk doch daran, so sagt Daniel, hilf den Israeliten und bring sie nach Hause nach Jerusalem, denn diese Stadt Jerusalem, die gehört doch eigentlich dir. So kannst du auch beten. Denk doch daran, Gott, mein Gott. Denk doch daran, ich gehöre doch dir. Und damit deine Güte, deine Liebe, deine Größe aufscheinen in meinem Leben, darum bitte ich dich, hilf mir. Was Gott dann tut, das ist in seinem Ermessen. Aber wir haben die Zusage, dass er uns hört und antwortet. Also lass dein Angesicht leuchten, um es mit den Worten von Daniel und mit den Worten des aaronitischen Segens zu sagen. Lass dein Angesicht leuchten über mir. Und über uns als Gemeinde und Gemeinschaft und über unserer Stadt und unserem Land und über dieser Welt. Lass es neu aufleuchten, weil wir dich vergessen haben, aber wir wollen umkehren. Amen.